Aber es war dann, also wir hatten einfach Bock, irgendwie das exemplarisch zu machen. Das war ja auch ohne irgendwie Anspruch auf, wir machen da jetzt ein Riesending draus oder so, sondern es war einfach, hey, das ist voll die geile Idee, da redet irgendwie niemand drüber. Lass uns das einfach mal machen und ausprobieren und gucken, ob das halt funktioniert.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Ich bin Timon Vorhoff. Schön, dass du auch wieder dabei bist, wenn wir uns hier regelmäßig inspirieren lassen von Menschen, die ja ins kalte Wasser gesprungen sind. Und dabei versuche ich herauszufinden in den Interviews, wie sie es geschafft haben, wie sie angefangen haben, was ihre ersten Schritte waren und wie sie auch durchgehalten haben, wie sie das Ganze vielleicht auch finanziert haben und was so ihre größten Learnings auf dieser Reise waren. Falls du also auch mal regelmäßig Ideen hast und es irgendwie nicht schaffst, die in die Umsetzung zu bringen, da bist du hier genau richtig. Ihr habt das vielleicht, wenn ihr regelmäßig hier im Podcast dabei seid, schon mitbekommen. Es gab eine kleine Pause. Ich war auch ausgesetzt mit einer kleinen Krankheit. Man kennt sie, Corona. Und man hört es vielleicht auch noch so ein bisschen. Deswegen gab es so eine kleine Zwangspause für den Podcast. Und jetzt geht's mal weiter mit Christoph von Hydrophil-Wasserneutral. Und ihr kennt sie bestimmt alle, die Bambuszahnbürste mittlerweile überall in den Drogeriemärkten auch zu bekommen. Damals, als Christoph mit seinen beiden Kumpels angefangen hat, war es allerdings noch nicht so, ja, es gab eigentlich gar keine. Und sie haben damit angefangen oder hatten die Idee, das mal zu starten und auszuprobieren. Und ja, wie sie es geschafft haben, da dran zu bleiben und wieso das Ganze eigentlich mit einem T-Shirt losging, das erfahrt ihr gleich im Gespräch. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und wertvolle Inspirationen in dem Gespräch mit Christoph. Hinweis auch noch auf die Playlist Heiße Songs an dieser Stelle, die ihr auch bei Spotify findet, mit motivierenden Songs für zwischendurch oder wenn man mal einen kleinen Downer hat, die einen wieder hochholen. Ich höre sie ganz gerne mal morgens zum Aufstehen. Da kommen am Ende des Gesprächs auch nochmal ein paar Songs neu dazu. So viel erstmal von meiner Seite und ich freue mich, dass es jetzt wieder weitergeht mit dem Podcast. Ahoi hoi, Christoph.
Ahoi hoi, Timon.
Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich drauf, mehr über Hydrophil und vor allem auch über die Wasserneutral GmbH und deine ganze Reise, wie ihr dazu gekommen seid, diese Marke aufzubauen, das Unternehmen aufzubauen, was ja in den Jahren seit der Gründung 2013 nur gewachsen ist. Und wird einmal direkt anfangen mit so einem kleinen Start, wo ihr gerade steht, also wo ist die Wasserneutral GmbH heute, was gehört zur Wasserneutral GmbH dazu, wie viele Zahnbürsten habt ihr vielleicht schon so verkauft, weil das ist ja so das Steckenpferd, für das ich euch so auch zum ersten Mal kennengelernt habe und wahrscheinlich die meisten euch auch kennen, eure Bambuszahnbürsten. Das Sortiment hat sich natürlich in letzter Zeit noch um einiges erweitert. Bevor wir dann einmal die Reise zurück machen zu den Anfängen und die ersten Schritte und ein bisschen eintauchen in die Entstehungsgeschichte überhaupt und wie aus der Idee dann tatsächlich auch ja, das Unternehmen gewachsen ist. Also wo steht ihr heute? Was macht die Wasserneutral GmbH heute aus?
Ja, das ist eine gute Frage zum Einstieg auf jeden Fall. wo stehen wir heute? Langer Weg, wie wir da hingekommen sind, da kommen wir später bestimmt noch zu. Jetzt gerade stehen wir, Wasserneutral GmbH ist quasi unser Mutterschiff, wie wir es hier so manchmal so nennen, so leicht maritim angehaucht, so als Hamburger irgendwie. Wir haben unter der Wasserneutral GmbH haben wir verschiedene Marken. Also die Hauptmarke ist auch immer noch die Marke Hydrophil, mit der wir auch gestartet sind. Und drumherum haben wir noch weitere Marken jetzt mittlerweile, die irgendwie zu uns gehören. Also es ist zum einen die Naked GmbH. Das ist so WPR-Kram heißt das bei uns. Also waschen, putzen, reinigen im Endeffekt. Dann haben wir noch die Marke Daily Good mit dabei. Die ist bisher noch nicht so richtig stark aufgetreten, das wird sich aber bald noch ein bisschen ändern. Dann machen wir noch Vertrieb für die Marke Tio mit, also Tio Care. Das sind auch Zahnbürsten, das ist aber bioplastikbasiert aus Berlin. Genau, und dann machen wir noch Vertrieb mit für die Marke Lamazuna aus Frankreich. Das sind so klassisch feste Shampoos, französischer Pionier. Da machen wir auch Vertrieb mit. Also im Endeffekt haben wir mit der Wasserneutral GmbH alles, was du an Dienstleistungen rund um Handel irgendwie machen kannst, machen wir und bilden wir hier selber ab. Also das heißt halt von Einkauf, Logistik, Vertrieb natürlich, Marketing, Finance, also so ein, im Endeffekt sind wir jetzt so ein bisschen ja, Mittelstand. Mhm. Kleiner Mittelstand.
Mittelstand, das heißt, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habt ihr gerade?
Wir sind jetzt gerade, also Festangestellte 32, genau, mit Freien dazu und so. Wir kommen halt ungefähr so auf 35 bis 40 insgesamt, ja.
Mhm. Okay. Wie viele Zahnbürsten habt ihr bis dato ungefähr an den Mann und an die Frau gebracht?
Oh, das ist richtig shame on me, als du es schon im Intro meintest, war ich so kurz apathisch ein bisschen gucken, wo die aktuelle Zahl ist. Ich weiß es tatsächlich gerade jetzt gar nicht so. Das spannt aber ganz gut den Bogen zu dem, was halt die Wasserneutral GmbH mittlerweile macht. Das sind halt nicht nur Zahnbürsten. Also klar, ist unser Pionierprodukt, so, aber wir haben super viel auch bei Hydrophil an Sortiment drumherum gebaut, so, aber auch bei den anderen Marken einfach super viel dazugekommen. Also wir haben halt sehr, sehr viele Produkte mittlerweile. Mhm. Und genau, wenn ihr die konkrete Zahl wissen wollt, würde ich euch empfehlen, uns bei Instagram zu folgen. So, da wird das auf jeden Fall regelmäßig veröffentlicht.
Okay, da gibt es dann die Meilensteine.
ja, genau.
Ich weiß im Groben, dass es auf jeden Fall nicht so im 10.000er-Bereich liegt, sondern ihr die Millionenmarke ja auch schon
genau.
Längst geknackt
habt. Ja, das auf jeden Fall.
Genau. Dadurch schon einiges an Plastik auch eingespart habt. Dann, du hast gerade gesagt, 32 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aktuell. Dann wollen wir jetzt mal einmal so ein bisschen zurückreisen, wo ihr noch zu dritt wart. Denn du hast das Ganze ja nicht alleine gestartet, sondern ihr wart da sozusagen ein Dreierteam. Du und Vanya und Sebastian, deine beiden Mitgründer. Wie entstand es, dass ihr gesagt habt, okay, wir starten Hydrophil?
Ja, das ist so ein bisschen eine wilde Reise meets Schnapsidee, ehrlich gesagt. Also es gibt aber so zwei Versionen. Es gibt halt die Light-Variante, die auch bei uns immer sehr gerne kommuniziert wird. Das ist halt die besagte Fahrradtour, dass wir auf einer Fahrradtour waren und auf die Idee gekommen sind. Im Endeffekt ist es auch so, also wir kennen uns, wir drei, Sebastian, Vanya und ich, kennen uns aus dem Kontext von Viva Con Aqua, der NGO. Waren da irgendwann, die kommt ja auch aus Hamburg, waren da alle irgendwie mal tätig, Sebastian auch festangestellt, Vanya und ich ehrenamtlich und haben uns darüber kennengelernt. Deswegen war ja so das Thema Wasser, darum kümmert sich Viva Con Aqua auch, das ist halt deren Themengebiet, Trinkwasserversorgung. Damals primär war das Thema Wasser für uns halt schon irgendwie super präsent, war immer ein Thema. Dann hat zu dem Zeitpunkt Sebastian einen Blog geschrieben über das Thema Wasser und Nachhaltigkeit, also ein bisschen größer als nur sozusagen die Versorgung mit Wasser. Und da haben wir tatsächlich so quasi Fahrradtouren gemacht. Also als Hälfte der Wahrheit, ne? Die andere Hälfte der Wahrheit ist, dass wir Fahrradtouren durch Hamburg gemacht haben oder durch angrenzende Vorstädte, Kleinstädte und immer so Kneipentouren gemacht haben, also so richtig schön Eckkneipen. Und dann mit dem Fahrrad von Eckkneipe zu Eckkneipe gefahren sind.
Ja, hast du auch gerade gesagt, Schnapsidee. Von daher genau. Macht das natürlich auch Sinn, dass die Kneipen dabei sind irgendwie genau. Ein bisschen.
Ja, und da haben wir tatsächlich Zusammenhang zwischen Wasser und Konsumgütern geredet im entferntesten Sinne. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch so ein kleines T-Shirt-Label hatte. Also wir haben halt selber T-Shirts gedruckt, so alles so ein bisschen Surf-Kram und so ein bisschen nicht so blumig wie das, was es damals gab. Also so ein bisschen, sag ich mal, ehrlicher. Haben halt über Wasserverbrauch bei Konsumgütern diskutiert, weil Sebastian auch so einen Blogartikel geschrieben hat auf seinem Blog damals. Und haben halt überlegt, so okay, eigentlich wäre es total cool, selber mal sowas zu machen. Also irgendwie ein Produkt zu machen, wo es halt um Wasser geht und den Wasserfußabdruck quasi und die verschiedenen Faktoren. Das haben wir dann gemacht und haben tatsächlich ein T-Shirt rausgebracht.
Mhm. Wie kam es dann, da würde ich gerne einmal so ein bisschen noch einhaken, weil du hast ja gerade gesagt, ihr habt Fahrradtouren gemacht, man redet so ein bisschen. Das Thema Wasser war bei euch schon so präsent, also es war ein Thema, mit dem ihr euch alle drei auch schon beschäftigt habt, was ne, bei dir zum Beispiel auch mit einer Surf-T-Shirt-Marke, das heißt, du bist, glaube ich, an sich auch, würde ich jetzt mal einfach schlussfolgern, wasseraffin oder hält sich gerne am Wasser auf. Bist ja auch hier in Hamburg in der Nähe vom Wasser aufgewachsen. Ihr wart bei Viva Can Aqua engagiert, teilweise fest sogar auch angestellt und da sozusagen auch schon viel zum Thema Wasser aktiv, ehrenamtlich in der Lokalgruppe Hamburg, nehme ich mal an. Sprecht dann jetzt über das Thema und Wasser und es wäre cool, mal so ein Produkt auch zu starten, aufzubauen, zu kreieren, was das Thema Wasser auch irgendwie im Zentrum hat und nicht immer nur Energieeffizienz und CO2 reduzieren oder Plastik vermeiden, sondern auch wirklich das Thema Wasser mal auch im Mittelpunkt hat. Wie kam es dann aber letztendlich von, ja, wir reden mal am Tresen über diese Schnapsidee zu, okay, jetzt haben wir tatsächlich so ein erstes Produkt da nochmal rausgebracht, weil das kann ja schnell passieren, dass sich sowas dann auch verliert und dann ist wieder ein halbes Jahr vergangen und dann redet man nochmal wieder drüber und dann wird es aber am Ende doch nichts, weil man irgendwie im Alltag mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist.
Ja, das war so ein bisschen, also im Endeffekt war es so ein bisschen glückliche Fügung, weil ich zu dem Zeitpunkt, man muss gerade überlegen, eingeschrieben war in der Uni und halt diese T-Shirt-Geschichten und so nebenbei gemacht habe. Also ich habe halt sehr, sagen wir mal, meine Vita ist sehr bunt, habe halt sehr lange sehr viele verschiedene Dinge gemacht und der Zugang war auch einfach dadurch diese T-Shirt-Geschichte, die ich da gemacht habe, so diese eigene Brand, zu sagen so, okay, wir probieren das einfach mal. Also der Schritt war jetzt nicht super groß, wir mussten uns nicht mega, mega krass irgendwie mit irgendwelchen Produktionen auseinandersetzen sozusagen, sondern wir haben uns fokussiert auf Faktoren, die wir halt da wichtig fanden und es war halt da an dem Punkt halt relativ neu. Also es war nicht, dass das jemand ausgelobt hat, wie halt wie viel Wasser verbraucht wird bei Baumwollanbau so und dadurch war der Match halt relativ schnell da, weil wir gesagt haben, so okay, so ein T-Shirt verbraucht halt super viel, es sind so zwischen 4,5 und 5.000 Liter Wasser, glaube ich, pro T-Shirt, wenn das so konventionell angebaut ist. Und ich saß quasi am anderen Ende des Tisches und konnte halt T-Shirts drucken und habe halt gesagt, okay, ey, das ist voll die gute Idee, lass uns das mal machen. Und ich hatte halt auch die Zeit dafür und den Rahmen. So, es war jetzt nicht so, dass ich einen Vollzeitjob hatte, sondern ich habe eher so verschiedene Jobs gehabt und so ein bisschen also mich ausprobiert würde ich nicht sagen, weil es war ein relativ langer Zeitraum, wo ich mich da ausprobiert habe. Aber es war dann, also wir hatten einfach Bock, irgendwie das exemplarisch zu machen. Das war ja auch ohne irgendwie Anspruch auf, wir machen da jetzt ein Riesending draus oder so, sondern es war einfach, hey, das ist voll die geile Idee, da redet irgendwie niemand drüber. Lass uns das einfach mal machen und ausprobieren und gucken, ob das halt funktioniert. Aber eher im Sinne, nicht, dass es funktioniert, dass die Leute das kaufen, sondern dass es funktioniert, dass wir das halt möglichst wasserneutral, deswegen ja auch wasserneutral GmbH, halt irgendwie hinbekommen. Und deswegen war die Hürde da eigentlich gar nicht so groß, zu sagen, lass uns das mal versuchen. Also super glücklicher Zeitraum.
Ja, also war eigentlich logisch, nachdem ich gesagt habe, okay, wir brauchen ein Produkt und dann, ja, ich bin Christoph, ich beschäftige mich, ich habe ja schon so ein T-Shirt-Label und vielleicht fangen wir mal damit an und probieren mal irgendwie ein T-Shirt hinzukriegen und das wäre ein guter erster Testballon sozusagen, um einfach mal zu gucken, ob das möglich ist, wie es möglich ist und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt dann das T-Shirt, das war euer erstes Produkt. Wie seid ihr letztendlich dann dazu gekommen, dass sich das so gewandelt hat und ihr dann auch euren ersten, ich sag mal, Dauerbrenner und das erste erfolgreiche Produkt mit der Zahnbürste gefunden habt, für das ihr ja auch hauptsächlich bekannt seid und wo ihr ja auch so ein bisschen den Weg geebnet habt. Also ich habe euch als die Hydrophil-Zahnbürste, als erste Bambus-Zahnbürste zum Beispiel auch wahrgenommen und mittlerweile springen da ja auch andere größere Zahnbürstenhersteller mit auf den Zug, 5 Jahre später, aber genau, ihr habt da so ein bisschen, in meinen Augen wart ihr ja letztendlich Pioniere und ich glaube, ihr wart auch die Ersten, die da vielleicht dann auch in Deutschland jedenfalls mit Bambuszahnbürsten an den Start gegangen seid. Da können wir gleich nochmal drüber reden, was da vielleicht für so kritische Stimmen auch alle so gekommen sind, die euch da entgegengeweht sind. Wie seid ihr jetzt vom T-Shirt? Weil das war ja so ein, du hast auch schon gesagt, relativ einfacher Switch oder erster guter Versuch, weil du eh schon das T-Shirt-Label hattest, da mal zu gucken, wie funktioniert das vielleicht, dass wir das auch wasserneutral hinkriegen. Wie seid ihr dann vom T-Shirt auf euer erstes Produkt letztendlich irgendwie auch gekommen?
Also im Endeffekt war es ja tatsächlich so, dass wir, als wir den ersten Online-Shop hatten, auch so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber so ein relativ rudimentären Online-Shop für so Band-Merch, dass wir den halt so ein bisschen nach und nach gefüllt haben. Weil wir gesagt haben, so, also bei mir die Situation war, dass ich halt Nachwuchs bekommen sollte und auch so ein bisschen der Druck so da war, dass es zumindest irgendwie so eine irgendeine Form von Entlöhnung sozusagen für mich geben müsste für den Arbeitsaufwand, weil sonst müsste ich mir irgendwas anderes suchen. Also jetzt mal einen richtigen Job sozusagen machen. Und dann haben wir es am Anfang tatsächlich so ein bisschen einfach aufgefüllt mit Produkten, die wir halt cool fanden. Also wie gesagt, Kinderspielzeug, was halt super cool war. Seifen und so weiter. Keine Ahnung, gefühlt jede Form von Jutebeutel schon verkauft. Und dann war bei uns der Punkt, dass wir halt festgestellt haben, so okay, irgendwie macht's halt, also wir können halt nicht unendlich weiter füllen, weil das sind wir auch nicht, das fühlen wir auch nicht, einfach nur irgendwelche Produkte zu verkaufen und auch Fremdprodukte zu verkaufen unter einem Dach-Online-Shop. So. Das war damals schon so ein bisschen outdated. Und dann haben wir uns halt im Endeffekt genau nochmal unsere Thematik angeguckt, wo kommen wir eigentlich her, so was wollen wir eigentlich machen, und haben dann tatsächlich relativ einfach überlegt, wo das Thema Wasser für uns halt am exemplarischsten ist, am meisten ersichtlich ist so. Und das ist ja, also das ist einfach Badezimmer. So. Klar, wir hätten irgendwie auch noch anfangen können, irgendwie also mit Wasser als Lebensmittel oder so zu arbeiten. Aber am einfachsten für uns, wo es halt wirklich verständlich ist, und das war ja auch so ein bisschen das Feedback bei einem T-Shirt, hat es halt super gut geklappt, weil es halt klar ist und sehr, sehr einfach zu verstehen ist, wie viel Wasser halt ein T-Shirt verbraucht im Anbau. Aber wenn du es halt sozusagen die Thematik nicht nur in der Produktion auch hast, sondern auch noch direkt bei dir zu Hause, in deinem eigenen Zuhause, dann bist du halt sehr, sehr schnell im Badezimmer und dann macht es einfach total Sinn, auch Produkte im Badezimmer zu machen. Das ist einfach die größte Übereinstimmung mit unserem Thema Wasser gewesen. Und genau, dann haben wir halt so ein bisschen geguckt, wo es da irgendwie Sachen gibt. Und es gab es ja irgendwie auch schon so die ersten Seifen. Also Mikroplastik war da tatsächlich noch nicht so wirklich das Thema. Also vielleicht an irgendwelchen Unis, aber jetzt nicht bei Endkonsumenten. Aber haben halt schnell so Seifen dazu genommen. Und dann auch relativ schnell die Zahnbürste, weil es halt auch super naheliegend ist und irgendwie auch ein einfacher Schritt, ne? Du hast sie ja halt jeden Tag, also hoffentlich zwei bis drei Mal hast du sie in der Hand, so du bist halt in super engen Kontakt sozusagen mit deiner Zahnbürste. War das für uns einfach ein krass dankbares Produkt, einfach zu sagen, so okay, hey, das wäre halt einfach mega, wenn wir halt eine Zahnbürste hinkriegen würden, die halt nicht aus Plastik ist oder aus Erdölplastik. Das war so im Endeffekt der Weg, wie wir da hingekommen sind.
Ja. Und wie ging es dann weiter? Weil man hat ja dann die Wunschvorstellung, okay, wir würden gerne eine Zahnbürste entwickeln, die wasserneutral ist. Okay, Werkstoff Holz, Bambus, seid ihr dann wahrscheinlich auch relativ vielleicht früh drauf gekommen. Du hast gerade auch gesagt, du warst so ein bisschen an so einem Scheidepunkt, du hast Nachwuchs erwartet und so ein bisschen der Druck, den du auch gespürt hast, so okay, das muss jetzt am besten auch schnell auf die Beine gestellt werden und auch relativ solide und gut erfolgreich auch anlaufen. Wie seid ihr dann vorgegangen? Seid ihr all in gegangen sozusagen und gesagt, okay, ein halbes Jahr jetzt einmal voller Kanne dran arbeiten und das möglichst schnell jetzt auf die Beine zu stellen, oder erstmal irgendwie gescoutet, Produzenten zu finden etc.? Was waren so die nächsten Schritte?
Also nee, so richtig all in sind wir nicht gegangen. Also es war eher so der Punkt, mit dem Nachwuchs, dass ich halt gesagt habe, so, ich brauche irgendwie ein Gehalt, aber es war jetzt nicht so, okay, wir gehen jetzt voll durch die Decke und machen da ein richtiges Business draus, sondern es war eher so, ich brauche irgendwie so einen Basislohn sozusagen für meine Arbeit, damit es halt okay ist, so, ne? Also, to be honest, so, wir haben da am Anfang, also das erste Gehalt, was ich mir quasi ausgezahlt habe, nach einem Dreivierteljahr, das waren 1300 Euro. Das war so die Base, so, ne? Wo ich gesagt habe, ja, auch ganz fein säuberlich ausgerechnet, wie viel Geld ich dann wirklich brauche, so. Das war sozusagen das größte Commitment.
Weil du nebenbei auch noch ein paar Anreiher im Körbchen hattest, mit der T-Shirt-Firma und so weiter und so fort.
Ja, also grob, also mit der T-Shirt-Firma nicht, da habe ich, glaube ich, nie Geld verdient. Vielleicht haben wir mal 200 Euro irgendwo in der Kneipe versoffen davon, aber das ist halt das Maximum gewesen, glaube ich. Genau, ich habe halt nebenbei noch so Gastro-Geschichten gemacht und Veranstaltungen und auch im Club gearbeitet und so, meine Kosten waren ja jetzt auch nicht so groß, ne? Ich war halt einfach super lange auch an der Uni in Hamburg eingeschrieben. Vielen Dank nochmal an die Uni Hamburg. also der Pain war da jetzt nicht riesig, so. Aber schon so, dass wir gemerkt haben, so, okay, das ist halt, das kann was werden, so. Und im Endeffekt haben wir uns auch nicht so richtig eingeschlossen. Also klar war, dass ich dann irgendwie mehr Zeit investiere und haben wir aber auch viel dann aus dem Wohnzimmer raus quasi Pakete verschickt und sowas, ne? Also wirklich so dieses ganz klassische, bisschen kitschige Gründerding eigentlich auch. Ich habe auch immer noch in der Wohnung, ich wohne auch immer noch in der gleichen Wohnung, aber wir haben damals mit so Holzwolle verpackt, weil das halt super toll war und öko und so und super Füllstoff für Pakete. Ich habe auch immer noch so Fitzel von dieser Holzwolle in meiner Bude liegen, so. Deswegen darf ich auch nie umziehen, glaube ich, weil es schön und auch für mich romantisch ist.
Mal wieder eine kleine Erinnerung.
Genau, aber an dem Punkt war es eher so, dass wir gesagt haben, so, okay, ey, das wäre cool, wenn du davon irgendwie halbwegs irgendwie deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Die anderen hatten beide noch ihre Vollzeitjobs und da war unser Ziel eigentlich tatsächlich, dass wir, weiß nicht, so einmal im Jahr zusammen in Urlaub fahren von der Kohle, die wir da machen. Und das ist halt auch nicht so, keine Ahnung, wir fliegen jetzt auf die Malediven oder so, sondern wir fahren nach Osnabrück und gehen in die Pension und gucken uns Fußballspiel an. Das war tatsächlich eher so unser Ding und es war gar nicht groß die Absicht, da jetzt ein Riesen, also was heißt Riesen, ne? Aber für damalige Verhältnisse Riesenunternehmen draus zu gründen, das war überhaupt
Vollzeit
nicht.
Vollzeit jedenfalls auch nicht.
Genau, das war überhaupt nicht unser Ziel eigentlich, sondern irgendwie, okay, es funktioniert, wir haben Bock drauf, ja, lass einfach was machen. Die anderen haben halt natürlich irgendwie auch neben ihrer anderen Vollzeitarbeit da noch Geld reingesteckt. Nicht Geld, also Geld auch ein bisschen, aber primär halt Zeit.
Mhm. Aber genau. Es war immer noch so ein bisschen so eine Nebentätigkeit, was Gutes zu tun, gleichzeitig ein bisschen halt was zu verdienen, um mal irgendwie gemeinsam in Urlaub zu fahren. So ein bisschen wie die T-Shirt-Firma von dir. Aber noch nicht so, dass das jetzt was war, wo man Vollzeit drinsteckt, sondern einfach ein Leidenschaftsprojekt nebenbei.
Genau.
Wo hat sich dann das Ziel auch gewandelt? Also wo kam dann der Punkt, dass sie gesagt hat, okay, das wird jetzt meinetwegen irgendwie gerade zu groß oder gab es da so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir verändern da jetzt was und das wird jetzt hier gerade unser Hauptfokus?
Das tatsächlich, also das wuchs ja immer so, also sehr natürlich und das, was ich vorhin auch schon meinte, mit dem Geld, so wir haben halt eigentlich nur eigenes Geld am Anfang reingesteckt. Wir haben dann, sag ich mal, ne, aus dem Wohnzimmer raus, dann erstes Büro mit zwei Räumen, so ganz klassisch, ein Raum davon untervermietet, zwei unbezahlte Praktikanten auch noch, so, die dann aber auch noch Freunde waren, so wie man das halt so macht, weil die was für die Uni brauchten. So ist es so ein bisschen Stück für Stück gewachsen, so der wirklich entscheidende Punkt war, die festzustellen, dass wir halt auch an den Handel verkaufen können und dass es tatsächlich dann auch ein bisschen unabsichtlich einfach so passiert, durch halt bestehende Kontakte, ne? Also die ersten Läden, die wir halt tatsächlich hatten, die unsere Produkte verkauft haben, dann auch schon Zahnbürste oder Zahnbürste aus Bambus halt, das waren halt hauptsächlich so vegan Läden, die es damals halt noch viel, viel mehr gab als jetzt. Das war auf jeden Fall so der erste Switch und der zweite, den wir halt hatten, waren halt Gespräche mit Butni. Die waren halt relativ schnell am Start, auch tatsächlich so ein bisschen über Hamburger Ecken, würde ich jetzt sagen. Also es war nicht so, dass wir auf die zugerannt sind und gesagt haben, so hier ist die riesen Pitchpräse, so hier, wir holen jetzt Cash rein und wir machen jetzt Drogerie, sondern es ist irgendwie auch so passiert Und das war wirklich der Punkt, wo uns halt bewusst wurde, okay, wir brauchen halt irgendwie zusätzliche Finanzierung, wir müssen das langsam mal ein bisschen anders aufstellen, weil es so auf jeden Fall nicht mehr funktioniert mit denen. Christoph arbeitet da jetzt irgendwie 5 Tage die Woche und 2 Tage die Woche sind Praktis da und wir packen halt ein bisschen Pakete aus einem Regal. So, das war eigentlich der Punkt, wo wir da schon gemerkt haben, dass es eine Nachfrage gibt, auch nicht in dem Ausmaße wie jetzt, aber dass es irgendwie noch mehr Resonanz gibt als diese Online-Shop-Geschichte oder irgendwie ganz nur kleinere Händler.
Mhm. Für die Hörer und Hörerinnen, die den Bundni kein Begriff ist, das ist, ich habe es auch erst hier, als ich nach Hamburg gezogen bin, kennengelernt, so richtig, quasi Drogeriekette hier im Norden. Nicht ganz so riesig wie DM und Rossmann, aber hier in Hamburg auf jeden Fall auch sehr, sehr präsent und Umgebung. Was waren dann so die ersten großen Herausforderungen für euch? So, ihr habt gegründet, ne, kann jetzt losgehen, ein bisschen mulmig, weil okay, Kredit aufgenommen, vielleicht erst ein Mitarbeiter, okay, es wird ernst. Aber ging es dann sofort einfach stetig weiter mit dem Wachstum oder gab es dann auch irgendwie noch so ein paar Hürden am Anfang, die es dann auch zu überwinden gab?
Also eigentlich ging es relativ stetig weiter, muss man ehrlich sagen. Wir haben klar am Anfang auch so Themen gehabt, also auch schöne Grüße an Moritz, falls er das hört, unseren ersten Angestellten, wo wir halt zu zweit im Büro waren und einfach nur am Boden zerstört waren, weil wir zum Beispiel nicht genug Ware hatten und die Leute angerufen haben und gefragt haben, wo sind ihre Pakete? Also zu dem damaligen Zeitraum auch dann nicht mehr die ganz kleinen so, sondern dann auch irgendwie Bio-Großhändler, also wenn es auch regionale sind, gibt ja immer so Unterschiede zwischen Leuten, die dann komplett verkaufen oder halt zum Beispiel nur für Niedersachsen, wo wir halt eine Zeit hatten, wo wir einfach keine Ware mehr hatten, weil wir es einfach schlecht geplant hatten und da wirklich fast heulend am Tisch saßen und abends in eine Kneipe gehen mussten, um uns den Frust von der Seele gegenseitig zu reden. So. Sowas gab es auf jeden Fall schon, aber im Endeffekt ging es halt tatsächlich bis Corona stetig bergauf mit einem natürlichen Wachstum. Das ist tatsächlich dann immer so weiter gewachsen, immer mehr Angestellte.
Woran meinst du, liegt das, dass das, weil ihr habt jetzt ja nicht groß irgendwie Marketing gemacht, also natürlich habt ihr wahrscheinlich schon auch irgendwie Läden auch angefunkt und denen die Sachen vorgestellt, aber da müssen wir auch erstmal davon begeistert sein. Also woran lag das, dass das so stetig dann auch weiterging, auch nach der Gründung?
Also ich glaube, dass es zwei große Sachen waren. Zum einen so dieses, ich würde sagen, ein bisschen blauäugige und aber auch trotzdem so, egal wo du vorgesprochen hast, also die Leute haben halt entweder gesagt, du spinnst oder sie haben es halt geliebt. So. Und die gesagt haben, wir sind Spinner, das wurden halt immer weniger. Und das haben wir am Anfang auch super gut gemacht und hatten da auch sehr, sehr wenig Berührungsängste. Also gerade auch was so Akquise angeht oder Kaltakquise, so das halt, ich habe das ja auch nie gelernt, aber das ist halt schon eine Sache, die ich irgendwie gefühlt auf jeden Fall kann, also aus meiner Wahrnehmung, aber ja, scheinbar irgendwie ein bisschen funktioniert hat, so einfach komplett blauäugig, aber auch stoisch da reinzugehen und zu sagen so, ey, nee, ich will das jetzt aber und das muss dann aber auch funktionieren. Das hat uns halt super gut weitergeholfen und dann hatten wir tatsächlich auch gute Zeitpunkte zwischendurch. Also wir haben es halt zum Beispiel auch, wie ich ja schon gesagt habe, hatten wir viel am Anfang so kleine Veganläden, die wurden ja irgendwann dann verdrängt, mehr oder weniger. Also es gibt halt noch einige wenige, die durchgehalten haben. Aber da gab es ja einfach eine krasse Entwicklung. Und wir haben halt da auch den Switch hinbekommen, dann zum einen auch größere Händler und Händlerinnen dazu zu bekommen, wie halt Butni oder dann irgendwie Müller. Das ist ja quasi die Drogerie-Variante von Butni im Süden. Und haben da aber auch den Switch hinbekommen von diesen kleinen veganen Lädchen hin zu zum Beispiel Unverpacktläden. Und da hatten wir immer irgendwie ein gutes Gespür dazu und auch irgendwie immer einen guten Draht irgendwie zu den Leuten, um da sozusagen unsere neue Nische zu finden. Das hat da einfach super gut funktioniert. Und ich glaube tatsächlich so diese Mischung aus Hartnäckigkeit, Blauäugigkeit und irgendwie Überzeugungskraft hat da irgendwie super gut funktioniert, ja.
Mhm. Du bist jetzt auch, habe ich gelesen, der Kreative von euch dreien, so ein bisschen. und kümmert sich so ein bisschen auch um die neuen innovativen Produkte. Da gibt es jetzt auch sehr viele von. Ja, ihr habt euch jetzt von der Zahnbürste noch weiter im Badezimmer ausgebreitet, sozusagen. Von Wattestäbchen oder auch hier die Zahnzwischenräumreiniger, Bürsten etc. pp. Seifen. So ein zentraler Angelpunkt ist ja dann aber bei diesen ganzen neuen Ideen ja auch das Element Wasser. Und ne, wasserneutral GmbH Ziel immer, ne, Wasserneutralität. Hydrophil an sich heißt ja auch schon, ne, wasseranziehend, wasserliebend. Warum ist das Element Wasser euch so wichtig?
Oh, das ist, ich liebe diese Frage, aber ich habe immer das Gefühl, da muss man super krass philosophisch werden. Also für mich, und das tatsächlich hat sich da auch nichts verändert, zu dem sozusagen, wo wir herkommen, und das ist halt wieder dieser Viva con Aqua Bezug. Und ich fand, also ich habe damals auch schon andere politische Sachen gemacht und nie so diesen ganzen NGO-Entwicklungszusammenarbeit Aspekt, den fand ich immer irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ich fand es halt, was heißt merkwürdig, ne? Ich würde da niemanden diskreditieren, so, aber es war nie irgendwie mein Style oder mein Weg. Und ich fand es damals halt schon sehr schön bei Viva con Aqua, dass sie das war ja wirklich so, als wir da angefangen haben, waren das halt irgendwie drei Leute so, ne? Das war irgendwie ein halbes Jahr nach der Gründung. So Zellen oder Regionalabteilung quasi wie jetzt, das gab es alles nicht. Und trotzdem ist da sehr schnell klar geworden, dass unter dem Aspekt Wasser sich ganz viele verschiedene Aspekte halt sammeln. Also es ist ja nicht nur Trinkwasserversorgung, Trinkwasserverunreinigung, das sind auch politische Sachen. Also wer holt wo Wasser, was kostet Wasser, ist Wasser privatisiert? Und eigentlich fließen da fast alle, oder ich glaube, man fällt kein Lebensbereich an, der da eigentlich nicht drunter fällt, haben halt krasse Bezugspunkte zum Thema Wasser. Und alles führt immer wieder dazu zurück. Also, und das macht es für mich halt da so spannend, dass ich mir halt denke, so, okay, so du wirklich, du hast es, also das klingt jetzt auch so vielleicht ein bisschen zu doll philosophisch so, aber du hast es wirklich überall irgendwie drin und du hast überall Berührungspunkte damit und du kannst also oder sogar alle Lebensbereiche damit irgendwie in Verbindung bringen, und auch über Wasser da was erreichen. Und gerade was so Wasserprivatisierung angeht, ist ja auch da, hat sich viel bewegt sozusagen. Also da ist ja auch viel mehr Öffentlichkeit drauf gekommen. Und das finde ich halt nach wie vor super spannend, so dass halt viele Konflikte einfach oder Probleme oder Herausforderungen irgendwie mit diesem Thema Wasser zu tun haben. So, und das hat sich halt nicht verändert für mich. Und deswegen finde ich es auch immer noch super spannend, weil es halt so, es fließt alles zurück auf den einen Punkt, auf den Tropfen quasi. Das finde ich halt sehr spannend und sehr schön.
Ja. Auch zu viele Probleme, um die alle von einer einzelnen Person oder von einem Unternehmen sozusagen anzugehen. Und ihr habt dann jetzt so ein bisschen den Weg über einfach Produkte entwickeln, die sozusagen an sich schon ein Problem lösen, nämlich einfach Plastik auch aus dem Badezimmer zu eliminieren. Und da letztendlich in der Herstellung von ja, Produkten, die wir ja schon auch täglich brauchen. Also nicht nur Produkte, die man sich vielleicht auch einmal kauft, sondern hat man sie und nutzt sie einfach dann vielleicht auch 10 Jahre und dadurch ist es dann auch gerechtfertigt, dass das Produkt jetzt vielleicht gerade auch aus Plastik ist. Irgendwie eine Flasche zum Beispiel gibt es natürlich auch aus Glas. Da gibt es ja irgendwie auch, ne, natürlich Kurven für, wie oft muss ich eine Jutebeutel benutzen, damit er sich gegenüber einer Plastikflasche dann auch wieder lohnt und so weiter. Und ihr habt aber letztendlich dann den unternehmerischen Ansatz gewählt und spendet ja auch so 10% an Viva Con Aqua. Da ist dann auch die Verbindung ja auch von
Genau.
früher wieder dabei, die dann wiederum auch über diese Wash-Projekte dann auch nochmal einen ganz anderen Ansatz an die Problematik Wasser und auch Sanitärversorgung dann herangehen. Hast du zum Abschluss noch so ein Fundstück letztendlich irgendwie, das kann ein Buch sein, das kann ein bestimmter Podcast sein, irgendein Zitat, was dir geholfen hat während deiner Reise, irgendein Film, der dich inspiriert hat, den du mitgeben kannst an die Hörer, Hörerinnen, den du empfehlen kannst. Also wirklich kann ein Buch sein, ein Zitat, irgendwas, was dir gerade so spontan auch einfällt. Ich gebe dir gerade noch mal ein bisschen mehr Zeit, indem ich das noch mal ein bisschen umschreibe. aber irgendwas, was du noch mit auf den Weg geben kannst.
Nee, tatsächlich nicht. Also, nee, ich würde grundsätzlich empfehlen, und das mache ich auch immer ganz gerne, Vivo Con Aqua macht halt super guten Content zu den Projekten, die auch zusammen mit der Welthungerhilfe entstehen. Das finde ich sehr smart, guckt euch das an. Das ist auch tatsächlich eine schöne Art der Kommunikation, so eine aufrichtige, so auf Augenhöhe. Das kann man sich immer gerne mal angucken, weil das auch so ein bisschen den Blick dann nochmal ändert und nicht diese klassische 90er-Jahre-Entwicklungszusammenarbeit ist. Genau, ansonsten kann ich wirklich kein konkretes Medium irgendwie empfehlen. So, ich kann eigentlich nur empfehlen, einfach zu machen so und einfach auszuprobieren, ne? Und auch dieses so, das, was ich vorhin schon meinte, auch einfach mal blauäugig und dumm zu sein, das ist im Zweifel gar nicht schlecht. Also gibt halt eigentlich nicht viel dazwischen, ne? Entweder schaffst du es halt oder scheiterst. Und keine Ahnung, gibt es bestimmt kluge Sätze dazu, ne? Scheitern kannst du halt nur, wenn du es versuchst und so. Da stehe ich halt voll hinter und ich finde es halt, also ich würde es auf jeden Fall bereuen, hätten wir es damals nicht versucht. Und das würde ich auch auf jeden Fall allen anderen raten, einfach mal machen so.
Ja, Blauäugigkeit passt ja auch ganz gut zum Element Wasser. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Christoph, für die Einblicke. Wo kann man denn jetzt, wir haben gerade schon verschiedene Namen gehört, Hydrophil, Naked, du bist auch mit 97 ja so ein bisschen unterwegs auch zu beraten bei Startups und Unternehmen generell, wie man sich besser vielleicht auch aufstellen kann. Wo würdest du die Hörer, Hörerinnen hinschicken, wenn es eine Adresse gibt? Wo kann man mehr über dich noch erfahren? Beziehungsweise wenn man jetzt gemerkt hat, okay, wasserneutral finde ich spannend, wo würdest du da sagen, kann man am besten nachschauen?
Ja, ich habe gehört, LinkedIn ist ja das neue Social Media unter Berufstätigen. gönnt euch LinkedIn, folgt uns bei LinkedIn. Da ist auch die Wasserneutral GmbH vertreten. Da findet ihr auf jeden Fall alle neuen Updates. So, sonst einfach googeln und natürlich in die Läden laufen und unsere Produkte kaufen. Und gerne auch natürlich, wenn ihr es habt, lokalen Unverpackt-Handel, Unverpackt-Läden supporten. So, weil die sind auf jeden Fall auch alle ein bisschen geschüttelt durch Corona. Geht dahin. Wenn ihr das da nicht findet, dann könnt ihr uns natürlich auch bei Müller und Butni und Alnatura kaufen. Aber wenn ihr die Chance habt, geht in Unverpacktladen. Das sind sehr schöne Läden mit sehr tollen Menschen meistens. Supportet die. Und sonst, das Internet hilft auf jeden Fall. Ihr findet uns.
Alles klar. Werde ich auch alles noch verlinken in den Shownotes natürlich. Kann das auch nur unterstreichen. In Köln hatten wir direkt um die Ecke auch einen Unverpacktladen. Da hat man immer wieder auch neue spannende Produkte entdeckt, wie zum Beispiel Naked. Und muss jetzt hier in Hamburg aber auch nochmal einen in der Ecke hier finden. Vielen Dank, Christoph, für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Das war's für den Podcast für diese Woche. Es geht im nächsten Podcast weiter mit Simone Fuß. Die hat nicht nur ein kleines Startup gegründet, sondern direkt eine ganze Hochschule. Dazu dann aber mehr in der nächsten Folge. Und jetzt kommen, wie versprochen, noch 3 Songs auf die Playlist heiße Songs. Und zwar ist das erstmal so ein energetischer Song, Ready, Set, Let's Go von Coyote. Dann haben wir, was ganz gut zum heutigen Gast passt, finde ich, Tanz aus der Reihe von SDP. Und einfach, weil es zum Thema Wasser passt, Wasserneutral GmbH, als Wasser von Motrip und Sido. Also einmal Playlist abchecken und bis nächste Mal.